Weißt du was? Ich mache jetzt einfach Folgendes, bevor ich mich hier noch in dumm und dämlich quatsche. Ich habe den Rekord-Button gedrückt, das habt ihr wahrscheinlich
Wahnsinn.
gesehen. Ich würde sagen, wir starten jetzt ganz
Wir fangen ja
einfach.
dann auch so ganz unvermittelt immer an irgendwie, ne? Genau.
Ja, richtig.
Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute
Klick, Klick, Glück mit Svensson.
Ja, Svensson, ich freue mich so sehr, dass wir uns mal wieder hören. Also wir hören uns ja immer mal wieder. Und ja, total cool, dich jetzt als Partner hier in unserem Podcast zu haben. Ich glaube, wir beide, wir kennen uns, ich weiß gar nicht, 20 Jahre, ich weiß es gar nicht. Also wir kennen uns, glaube ich, schon sehr, sehr lange.
Noch nicht ganz. Also, hallo erstmal. Ich bin total aufgeregt. Ich weiß, ich finde das ganz spannend. 2004 haben wir den ersten Job zusammen gemacht und ich glaube, darüber haben wir uns auch kennengelernt.
Ja, das stimmt. Wir haben da, das stimmt. Changizian, glaube ich, hieß damals die Agentur, über die uns du uns vermittelt wurdest. Und da haben wir, glaube ich, den ersten Job gemacht. Stimmt.
Ja, das stimmt. Das ist herrlich.
Dann
Ich
sagen
weiß
wir
gar nicht,
mal.
was ich zuerst machen soll. Ein Bier aufmachen oder eine Zigarette rauchen? Das ist so aufregend.
Brauchst nicht aufgeregt zu sein, das ist eigentlich ganz, ganz locker.
Gerne auch zusammen, genau, beides zusammen. Aber dann seid ihr doch noch nicht so ganz auf der Schwelle, glaube ich, so, ne? Also für mich gefühlt war das so Ende der 90er irgendwie. Da habe ich auch gerade so meine einzige kleine Werbeagenturphase gehabt, irgendwie. Und wir haben für die Telekom irgendwelche wunderbar aufgemotzten, redaktionell aufbereiteten Kalender gebastelt und die hat einen Sportfotografen in der Hand, der dann das Team Telekom das ganze Jahr begleitet hat.
Wo
Und
sind ja
in der
immer schöne
Stadt.
Jobs?
Ja, also mega. Der hat Eishockey und Kalender hat er, Eishockey und Fahrradfahren hat er gemacht. Wie gesagt, für
Ja.
uns dann irgendwie so einen großen Kalender aufbereitet. Und der war genauso in dieser Zeit, also das war so Richtung, weiß ich nicht, zwischen 97 und 99 oder sowas, irgendwann in der Phase, kam der auch an den Punkt, dass er irgendwie seine ganze schöne analoge Geschichte in Frage stellen musste, weil die lieben Kollegen alle sich schon für 20.000 Schlocken irgendwie eine tolle Digitalkamera gekauft haben und viel, viel schneller liefern konnten als er.
Wobei das Tolle, Entschuldigung,
Nö, alles gut.
das
Das wäre auch
Spannende
meine Frage. Da hast du ja sicher auch Erfahrungen. Wie ist denn das
das
bei dir
Spannende
gewesen?
war ja damals, dass mit der ersten Digitalausrüstung haben sich ja fast alle übernommen. Die haben dann alle geglaubt, sie
Ja.
müssten jetzt unbedingt einsteigen und haben sich wirklich für 20, 25.000 D-Mark oder Euro, nee, war schon Euro, ne, da irgendwas gekauft. Und dann haben die eigentlich noch so aus dem alten Verständnis rausgearbeitet, dass man mit so einer Kamera 25 Jahre arbeitet, wie so eine alte Roller, die man damals hatte oder so, einmal gekauft, ewig benutzt. Und dann waren diese teuren Kameras eigentlich schon wieder irgendwie out of date und kaum verwendbar, als mal gerade 2.000 Euro des Investments zurück waren. Das war ganz spannend, aber
Sag mal, Svensson, wie hast du denn gelernt? Hast du damals noch analog gelernt oder hast du auch schon digital gelernt?
als ich dann angefangen habe zu fotografieren selber, da war natürlich alles noch auf Film. Ich glaube, die ersten brauchbaren Digitalkameras kamen so gegen, also für mich erschwinglich wohlgemerkt, kamen so gegen 2004. Da wurde es dann langsam so, dass man so sich die kleinen Canon-Kameras und so leisten konnte, und ohne dass man gleich 20.000 Euro investieren musste. Nee, und davor habe ich noch alles munter auf Dia fotografiert. Das hat auch Spaß gemacht, war aber auch challenging, weil, naja, du musstest das schon können, irgendwie so.
Ja.
Also ich
Ja,
hätte.
du hattest kein direktes Feedback, ne? Das ist das Problem. Du hast also auch durch das Objektiv geguckt. Klar, da war auch schon Spiegelreflex, aber das war dann auch nur einmalig. Und das heißt, was dann wirklich am Bild rauskam, kam erst sehr viel später zutage, ne?
Ja, ich meine, wir hatten natürlich eigentlich schöne Sachen, die auch ein bisschen traurig sind, dass die heutzutage nicht mehr da sind. Zum Beispiel Cliplisten, wo du so alles eingetragen hast, wie was mit welchem Film passiert ist und was im Labor damit weiterführend passieren soll. Dann auch diese Polaroid-Boards, du hast ja zwischendurch so Polaroids zum Kontrollieren gemacht. Nicht nur, ob das Licht stimmt, sondern auch, die du dem Kunden gezeigt hast und der dann gesagt hat, ja, ist gut oder nicht. Und das konnte man sich dann abzeichnen lassen und dann warst du auch safe sozusagen. Das war so ähnlich, wie wenn heute in Capture One dann jemand auf dem Bildschirm sagt, jo, wir haben's. Aber du warst so ein bisschen mehr in Control. Also dieses, ja, wir haben's, das heißt, hat halt letztendlich, hast du das entschieden und nicht jemand, der irgendwie 4 Meter weg am Bildschirm drauf guckt und sagt, kannst aufhören abzudrücken, wir haben das jetzt.
Ja.
Ja, Ja, ihr lacht, aber das ist tatsächlich.
Ja, du hast ja auch richtig imponierende Mannschaften am Start. Ich habe so ein bisschen auf deiner Webseite natürlich dann mir die Meriten auch angeschaut und da sind ja zumindest jetzt einmal bei den Fashion-Shootings oder so, das ist ja gefühlt eine Filmmannschaft im Grunde, die da unterwegs ist.
Ja, das ist ja in letzter Zeit, je nachdem, welches Foto du jetzt anguckst, die Shootings, die neuerdings entstanden sind, das sind ja auch Filmteams mit dabei. Man darf ja gar nicht mehr nur fotografieren. Man ist ja, man macht ja gleich einen Film immer mit.
Das gehört ja nicht. Okay.
Und ja, Svenzer, muss man ja dazu sagen, das war bei uns ja auch so, ne? Also das heißt, als wir die ersten Sachen gemacht haben, ich glaube, du hast ja gerade gesagt 2004, da war das reines Fotoshooting, haben wir damals, glaube ich, war eine Werbekampagne für RWE, kann man ja ruhig sagen. Ich glaube, alles, was danach kam, haben wir auch immer ein Kombi gemacht, ne? Also das heißt, Film und Foto haben wir kombiniert. Ja. Das war unheimlich anstrengend, ne? Also so die Anfänge, ne? Weil sich jeder da immer so ein bisschen im Weg stand. Aber ich glaube, inzwischen ist das so Usus, ne? Dass man das macht.
Ja, die Abläufe haben sich ja einfach geändert. Du hast ja heute auch viel mehr Kunden direkt aus dem Content-Creation-Bereich, also aus dem, wo es halt wirklich zig verschiedene Formate, auch beim Fotografieren und Filmen, für Social Media, für den ganzen digitalen Content von Shops. Du musst ja so viele Sachen mitproduzieren, dass man sich dann nach und nach darauf eingestellt hat, wie es am effektivsten geht. Also das, worüber wir damals noch so gestolpert sind, dass man dann plötzlich war der halbe Tag schon um und man hatte mit dem Film noch gar nicht angefangen. Oder man musste das Shooting zwischendurch immer unterbrechen und gucken, wie man denn wo jetzt den Kameramann reinlässt. Das hat sich natürlich mittlerweile eingespielt, weil einfach das Shooting an sich ein bisschen anders geworden ist.
Ja, und es wird wahrscheinlich auch erwartet vom Kunden, oder?
Naja, was heißt, es wird erwartet vom Kunden? Es wird erwartet von der Aufgabenstellung. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt, also es kommt immer darauf an, wofür es wirklich ist. Ich meine, es gibt ja immer noch auch klassische TVCs, also Television Commercials, wo dann auch wirklich, wenn denn dann da mit fotografiert wird, der Fotograf auch eine zweite Geige spielt. Das ist aber dann von vornherein klar. Aber bei diesen digital angelegten Shootings, da setzt man sich hin und macht einen Schlachtplan. Das war ja, sorry, wenn ich schon mal so einen Monolog halte, aber das war ja so ein bisschen der Grund, warum ich vor, Gott, das ist jetzt auch schon eine Weile her, eine Produktionsfirma gegründet habe mit dazu, weil ich gemerkt habe, man muss, um es vernünftig umsetzen zu können, so ein bisschen mit eingebunden sein, wenn es schon von Anfang an. Also nicht unbedingt jetzt bei der Konzeption, bei der Ideenfindung, das jetzt nicht zwingend, aber wie man es nachher umsetzt. Also wenn man nur als Fotograf gebucht wird und plötzlich in so ein Geschehen geschmissen wird, habe ich gemerkt, das funktioniert semi-gut. Es ist besser, wenn man sagt, okay, ihr macht die ganze Produktion und dann bestimmt ihr auch Timings und Ablauf, wie alles so läuft. Und das war ganz gut, der Schritt.
Ja, glaube ich. Also wie gesagt, wir haben ja damals, ja, das ist auch schon Ewigkeiten her, da haben wir ja tatsächlich so die erste Anläufe genommen, das zu machen. Da war das ja damals auch schon, ne, die Leute, am Ende sollte es ja immer effektiver laufen und da war das ja auch schon so ein Thema, ja, kann man das nicht irgendwie zusammenlegen? Aber du hast vollkommen recht, da hakelte das noch so ein bisschen, weil der Aufwand, der Produktionsaufwand auch noch ein Stück weit größer war. Ne? Also da wurde Filmlicht gesetzt, das passt natürlich überhaupt nicht zum Fotolicht und so weiter, da wird ja, ich weiß nicht, blitzt du? Ne? Da wird ja in der Regel auch viel mehr geblitzt, als einfach mit Dauerlicht gearbeitet. Das sollte dann natürlich auch noch etwas anders aussehen. Ja,
mittlerweile passt die.
Ja, gerne. Immer rein, Sven.
Mittlerweile blitze ich nicht mehr so viel, weil tatsächlich sind die Kameras, die Chips, die sind so gut und empfindlich geworden, dass du gar nicht mehr so viel Lichtpower brauchst. Ich weiß noch, die ersten Digitalkameras, da musstest du ordentlich auf den Chip knallen, damit überhaupt was übrig blieb an Licht. Aber mittlerweile, ich blitze natürlich kaum noch. Ich nehme eigentlich, was da ist an Licht. Oder ich baue halt so ein bisschen was auf. Aber nee, der Blitz ist fast weg.
Wow. Ja, guck mal, so schnell ändert sich das alles. Wahnsinn, ey. Und wenn, dann nicht mehr so eine Riesenpower, ne, sondern nur so ein bisschen zum Highlighten oder so. Ne?
Ja, also du musst schon beim Blitz kaufen darauf achten, dass man den möglichst klein regeln kann. Weil ich habe schon mal zwei Blitze gekauft, die habe ich danach direkt bei eBay wieder weiterverkauft, weil selbst die kleinste Stufe war zu viel.
Okay.
Das kommt ja mal ein bisschen drauf an.
Was würdest du denn so sagen überhaupt? Wo hilft dir die Digitalisierung? So ein paar Sachen hast du jetzt ja schon angesprochen.
Beim Marketing, bei der Außenwirkung, bei der Reichweite, da hilft es. Okay. bei der Fotografie an sich natürlich die Sicherheit irgendwo, dass du weißt, was du hast, das hast du. Damals war es ein bisschen aufregender und ich weiß auch schon noch, wie das geht und irgendwie war es schön. Aber natürlich tut es auch ganz gut, wenn man weiß, okay, man hat sicher einen Kasten, du machst irgendwie ein, zwei Backups und dann kann auch wirklich nichts mehr verloren gehen oder kaputt gehen.
Ja.
Das ist schon ganz gut. Aber es hat den Prozess auch so ein bisschen insofern entmystifiziert, oder ist das überhaupt das richtige Wort? Zum Beispiel dieses, man hat ja danach noch einiges zu tun. Ich gehöre ja zu so Leuten, ich mache sehr gerne Dinge selber. Also ich gebe so ungern Sachen einfach einem Digital Operator oder einem Assistent und sage, hier irgendwie, mach du mal die ganze Umbeschriftung, mach du mal die Datensicherung, ich gehe einen trinken. Da kann ich nicht so gut. Ich mache sehr viel selbst. Und das hat natürlich zur Folge, früher hast du den letzten Film durch die Kamera gejagt, wenn die Sonne unterging, und dann haben alle gesagt, Shampoos auf, Vollrecker, der Tag ist rum. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Also man guckt das gerade bei Modeproduktion, ich mache ja auch Mode, hat man so viele Bilder und das musste abends dann teilweise noch auf irgendwelche Server hochladen und irgendwie Produktnummern reingeben und dann kriegst du um Mitternacht direkt noch Feedback, ob du irgendwas reshooten musst am nächsten Tag, weil eine Bügelfalte falsch geknittert ist. Und so. Das war schon geiler, als man gesagt hat, so, sag zu und hello.
Ja, und dann erstmal den ganzen Abend noch feiern und so weiter, ne? Also so wie bei Klatschen im Flugzeug, ne? Dieses Ding gibt's ja auch nicht mehr.
Ja, wobei, also die Reisen, die habe ich eigentlich nie gemacht, wo geklatscht.
Nee, ich kenne das eigentlich auch nicht, aber ich kenne es von Hörensagen. Ja, es ist halt alles immer effizienter, immer effektiver und sicherlich, ich glaube, das ganze Thema Digitalisierung tut auch ein Stück weit, trägt dazu bei. Also das ganze Thema Instagram und auch da das Inszenieren von Menschen wird ja auch immer professioneller. Die Technik wird vor allem immer, immer besser. Wie nimmst du das wahr?
Ja, die spannende Frage ist einfach ja, was machen wir in Zukunft? Wollen wir einfach nur Märkte bedienen oder wollen wir irgendwie inspirierend wirken? Das ist so ein bisschen teilweise, ich muss sagen, dass ich innerhalb der sozialen Medien und innerhalb dessen, was einfach Influencer machen, bevor sie eigentlich Influencer werden, inspirierender und auch kreativer ist, wie so manches, was man dann in der angewandten Fotografie oder für Labels und Brands so sieht. Also da ist noch eine Menge Spielraum drin. Es gab ja schon vor 2 Jahren, gab es ja schon die ersten Stimmen, die gesagt haben, oh, Influencer-Marketing ist tot, da ist keine Glaubwürdigkeit mehr drin und so. Ich glaube eher, das ist aber gerade erst im Beginn, weil es jetzt erst anfängt, organisch zusammenzuschmilzen.
Und ja.
Da ist noch eine ganze Menge drin. Die Werbung wird sich halt im Ganzen insgesamt wandeln, tut sie auch schon. Gleichzeitig bleibt sie aber auch so ein Dinosaurier, dass die eben beschriebenen TVCs und diese ganzen klassischen POS-Kampagnen und dieser ganze Mumpitz sind eigentlich auch keiner mehr wirklich braucht. Der wird immer noch da bleiben und existieren, aber das, was eigentlich relevanter ist, das ist das, was wirklich in sozialen Medien passiert, wie die Darstellung von Personen und Brands und Labels dort vonstatten geht, weil das gekoppelt ist mit einer anderen Wahrnehmung. Du bist ja auf dem Weg von einem sozialen Profil hin zu einer sozialen Identität tatsächlich. Und in dem Moment, wo immer Marke mehr Leute...
Marke, ne? Es ist schon immer mehr Markenbildung, genau. Jeder kann so eine Marke sein, ne?
Ja, genau. Und du bist deine Marke, du bist aber auch vor allem nicht nur die Person, die in Fleisch und Blut auf der Terrasse sitzt, sondern auch die, die in diesen sozialen Medien als Identität vorhanden ist. Und je mehr sich das integriert, die Personen das spüren, benutzen und ausleben, desto mehr wird natürlich auch relevant, wie die Vermarktung, Marketing stattfindet. Und das ist schwer zu durchschauen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich beobachte das auch, aber ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wohin die Reise geht, egal wie viele Webinare ich besuche oder irgendwie mich mit Freunden unterhalte. Es bleibt wahnsinnig spannend.
Technik, das haben wir auch wahr.
Technik aufzuhalten hat ja noch nie was genützt in dem
Sinne. Nee, ganz im Gegenteil. Nee. Ganz im Gegenteil. Das sind die Verlierer. Das zeigt die Geschichte auf jeden Fall.
Wir haben das ja
auch nicht gerecht. Ich meine, die Geschichte zeigt.
Achso, Entschuldigung, jetzt warte ich.
Der Ralf ist immer ein bisschen leise im Hintergrund, darum überfahre
genau, ich mich öfter mal. Irgendwie. Das ist die Schüchternheit. Erzähl weiter. Genau.
Genau, ich wollte eigentlich nur sagen, was wollte ich denn eigentlich sagen? Achso, das ist jetzt eigentlich schon nicht mehr wichtig, weil das war eigentlich so eine Pointe auf das, was Olli zuletzt gesagt hat.
Okay.
dass das die Verlierer sind und dass das die Geschichte gezeigt hat. Und daraufhin wollte ich sagen, die Geschichte zeigt aber gerade auch wieder mehr denn je, dass wir so oder so verloren haben.
Die eine oder andere Weise in jedem Fall, ja, genau.
Da gibt's, ich sag mal so, wenn wir jetzt über Politik sprechen, wenn das der Andeuter gewesen sein sollte.
Nein, Weltgeschehen, nicht Politik, Weltgeschehen.
Genau. Okay, Weltgeschehen, ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ja,
das Verliererthema haben wir aber jetzt auch bei meinem Part dann quasi in der im Agenturbereich. Ich weiß nicht, Olli ist ja so ein riesen Clubhouse-Junkie. Ich habe mich auch ein, zwei Mal mitgeschleppt da schon. Die Agenturen sprechen dann ja gerne mal darüber, inwieweit jetzt dieses ganze Thema Automatisierung dann auch irgendwann mal Herrschaft von den Agenturen übernimmt und Computer gebiert, die dann selber kreativ werden und so. Sind das so Sachen, die in deinem Umfeld auch irgendwo zumindest schon am Horizont zu sehen sind?
Naja, mein Umfeld, also mein Arbeitsumfeld, also zunächst einmal bin ich ja umgeben von wahnsinnig viel Online-Marketern. Ich bin ja Anfang 2020 nach Zypern gezogen und hier ist irgendwie Online-Marketing irgendwie total groß und deshalb habe ich irgendwie alle möglichen Menschen um mich rum, die die sich mit diesem Digitalen und der Umwälzung und diesen ganzen Sachen sehr beschäftigen. Thema bei mir, ich kann es gar nicht so genau sagen. Also tatsächlich sind die Jobs, die reinkommen, die sind ganz unterschiedlichster Natur. Aber natürlich haben wir jetzt gerade gemerkt, nachdem wir so ein kleines Corona-Loch hatten, alles, was jetzt abgeht, ist sehr, sehr viel E-Commerce in dem Bereich, dass ich jetzt nicht von diesen klassischen Shops rede, die jetzt schon seit einer ganzen Weile E-Commerce machen, so die ganzen großen, so Zalando oder was auch immer, sondern dass jetzt auch tatsächlich so Premium-Labels und so, die bisher zwar auch eine Online-Präsenz hatten, aber nicht massiv sich online verkauft und vermarktet haben, dass die gerade richtig hochkarätige Modekampagnen in Auftrag geben, um sich auch von den klassischen Online-Shop-Bildern abzusetzen. Da passiert gerade irgendwie ganz viel. Und auch, dass ich tatsächlich Influencer kriege. Ich meine, das Influencer-Ding geht schon so ein bisschen durch die Decke. Ich hatte neulich jemand hier, die meinte, sie muss im Auftrag 40 Feed-Posts machen. Also bei Instagram gibt es ja immer die Stories oder die Feeds oder die Reels. Mhm. Aber die Feeds sind halt das, was auch ganz, wisst ihr ja selber. Und die sollte im Auftrag ihres Kunden halt übers Jahr versetzt irgendwie 40 Feed-Posts machen und die wurden in Auftrag gegeben und dann habe ich da auch noch so ein bisschen so gesagt, so ja, müssen wir mal so gucken, also wir machen ja so normalerweise halt viel so Werbung und da muss ich mal überlegen, wie man es kalkulieren kann, dass das Sinn macht und so und dann haben wir so ein bisschen hin und her gesponnen und dann meinte sie irgendwann so, naja, also 40 Posts, da geht ja schon was, ich kriege pro Post von dem Auftraggeber 60.000 Euro. Das mal 40, da können wir vielleicht schon was für produzieren, oder? Und das ist dann, da sind dann so Momente, wo auch bei mir innerlich die alte auf die neue Welt trifft und ich dann immer ganz schnell.
Absolut, ja. Ist so. Ja, die Influencer muss man ja gucken. Siehst ja einfach, man muss sich mal überlegen, und das ist ja, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, die haben mehr Einfluss als so mancher, den wir aus dem Öffentlich-Rechtlichen kennen. Ne? Also das heißt, wenn die einen Furz lassen, dann hören da 700.000 Menschen zu. Ne? Ja. Oder finden das toll oder eben nicht toll. Das ist schon ein überhaupt nicht zu unterschätzendes Feld, meiner Ansicht nach. Und klar wird da Geld investiert, ist ja auch richtig. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, ist das, was du vorhin schon gesagt hast, dass das eine ganz neue Art vom Markt ist und auch eine ganz neue Art von Wahrnehmung des Marktes. Und ich sag mal, Top-Down-Kommunikation funktioniert ja nun wirklich schon lange nicht mehr. Und man muss sich halt eben genau mit diesen Themen auseinandersetzen, um, sagen wir mal, wenn man in der Region wie du jetzt unterwegs ist, ist es sogar ein ganz, ganz wichtiges Feld. Ne? Ich meine, klar, du hast auch gesagt, die klassische Kommunikation, also wie du sie vorhin benannt hast, also mit Plakaten und mit TV und so weiter, die wird es natürlich nach wie vor geben. Aber das Budget, und das sehen wir ja auch an den Kunden, das wirst du ja auch nicht anders wahrnehmen, das Budget ist im Digitalen inzwischen viel, viel, viel größer als in der alten Welt.
Ja, klar. Darum, also das verschiebt sich. Und wenn ich diesen ganzen Benchmark-Reports und alles, was ich da irgendwie mir im Februar, März irgendwie reingepfiffen hat, Glauben schenken darf, dann shiftet sich das noch ganz schön massiv um. Das ist ein Thema. Oder wir müssen irgendwie in die Bambushütte auf den Philippinen. Aber ich finde, es macht auch Spaß, dieses Ganze. Es ist halt, es hält dann so ein bisschen frisch im Kopf. Ich finde das gar nicht so, so falsch, mich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Ich habe nur zwischendurch diese Momente, wo ich denke, ach, irgendeine Strandkneipe, irgendwie wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber also so als Betreiber oder auch als Gast, das ist wahrscheinlich egal. Aber ja, es ist, also doch, die Faszination überwiegt aber noch. Und solange das noch da ist, solange das Spielerische irgendwie noch gewinnt, so lange, glaube ich, komme ich damit auch durch. Also es gibt manchmal, es gibt ja nun auch irgendwie 1 Million Apps und Programme. Ich habe neulich auch irgendwie 3 Tage lang nur TikTok-Videos geguckt. Und danach den Tag habe ich mich mit Twitch auseinandergesetzt und irgendwie neuen wie alten YouTube-Formaten und wie was sich irgendwie cross verbindet und was da für Möglichkeiten drin sind. Hin und wieder, ja, hat man dann so, wo man denkt, ja, ist total toll, muss aber auch nicht.
Aber ja, es gibt irgendwann so einen Punkt, da gebe ich dir recht, da merkt man, dass man älter wird, ne? Also so TikTok, so das ein oder andere, was dann auch so, sagen wir mal, auf einmal so als Challenge so durch die Decke geht, ne? Also wo man so denkt, ja, ist auch nicht mehr mein Humor und auch, ja, auch die ganze Art und Weise, wie kommuniziert wird. Hm? Auf der anderen Seite sehe ich bei TikTok aber auch unfassbar viel Kreativität. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst. Also du musst mal überlegen, mit welchen Medien die da arbeiten, ne? Und das ist eine Sache, das inspiriert mich auch unfassbar. Also wenn man sich überlegt, die haben da alle ihre Smartphones und holen da echt was raus. Das muss man wirklich sagen. Das sind Produktionen, wo ich dann denke, ey, was habt ihr denn da für eine Kamera genommen? Nee, kann ja nur das Handy sein. Weil die Funktion bietet ja nur TikTok, ne? Und das ist also schon echt erstaunlich, wie viel Kreativität da freigesetzt wird.
Die sind wahnsinnig gut, die Dinger. Also da, wo wir früher irgendwie bei unseren Kostenaufstellungen irgendwie 3 Wochen Konzeption und Ideenfindung aufgeschrieben hätten, irgendwie, das machen die heute beim Frühstück.
Ja. Aber es macht auch Angst, ne? Wenn man mal ganz ehrlich ist, macht das auch Angst, ne? Das ist also, das ist ja eben genau das große Problem bei Social Media. Also was ich auch wahrnehme, es verfälscht so ein bisschen das Bild, ne? Also gerade wenn man zum Beispiel über das Thema Kreativität spricht und das, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ne? Man macht irgendwelche Sachen und vergleicht dann, das ist ja ganz normal, ne? Und du siehst dann da im Grunde immer nur High End, High Level und unfassbar gut und man fühlt sich dann irgendwie manchmal auch ein bisschen klein, ne? Wo man so denkt, boah, ey, wie willst du, also werd lieber Bäcker oder stell dich hinter die Theke und verkauf Steaks oder irgendwie sowas, weil diese unfassbare Kreativität, die du da siehst, die kannst du ja überhaupt nicht mehr aufholen. Was, geht dir das auch so?
Ja, aber Olli, so viel Bitcoin, wie wir besitzen, da kann doch nichts mehr passieren, oder?
Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Wobei, das geht ja auch ab, ne, das ganze Thema im
Moment. Ja, das ist ab.
Ja, das geht wirklich ab.
Ja, klar. Ich meine, das war ja auch mit einer der Gründe, warum ich da so diese Produktionsfirma mit gegründet habe, weil ich gedacht habe, okay, irgendwann, ich habe das auch bei Fotografen, für die ich damals assistiert habe, oft gesehen, dass die dann irgendwie zwischen Mitte 50 und Anfang 60 dann echt irgendwie dünnen Boden unter den Füßen hatten. Und dass ich immer so gedacht habe, okay, man braucht irgendwas für später und dachte, okay, so als Producer mit dem ganzen weltweiten Erfahrungsschatz, den man da so hat, da kannst du irgendwie besser zurande kommen. Wobei ich auch da gerade so ein bisschen nicht so ganz sicher bin, weil tatsächlich ist diese powerhafte junge Generation, so geil sie auch ist, die brauchen ganz viel von dem auch nicht. Die sagen, ne, so Produktionsservice oder hier irgendwie meinen Kaffee mache ich mir selber und das Ticket nach Bali kann ich auch alleine buchen. Die machen wirklich, die sind gut. Das darf man und soll man nicht unterschätzen und außer Acht lassen. Also ich habe ja auch, ich schreibe ja meinen dritten Roman, vielleicht wird das ja nochmal ein Bestseller oder so. Aber
der dritte Roman, hast du denn schon 2 rausgebracht?
Ja, rausgebracht nicht, geschrieben sind die, aber dann habe ich meine Agentin verloren, weil ich so träge war. Ich musste also,
ach, Svensson, ey, du hast 2 Romane auf der Ecke liegen, das kann nicht dein Ernst sein.
Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Ich hatte eine Literaturagentin und wir hatten auch einen Verlag und dann war aber der Papierpreis zu dem Zeitpunkt zu teuer und ich musste 100 Seiten aus dem Buch rauskürzen. Das habe ich innerhalb der Deadline nicht geschafft. Daraufhin habe ich dann die Präsentation oder die Vorpräsentation auf der Frankfurter Buchmesse nicht geschafft und dann war der Verlag sauer und dann wurde das Projekt gecancelt und meine Agentin hat dann irgendwann gesagt, ich müsste mich jetzt entscheiden, ob ich irgendwie schreiben will oder irgendwas anderes machen. Und aber ja, das ist ein ganz anderes Thema. Aber ja, ich schreibe auch, hast du nicht gewusst, Olli, ich schreibe.
Nee, wusste ich wirklich nicht. Aber wir haben mit Ralf einen unheimlich guten Lektoraten. Also für, wenn du mal einen brauchst, jetzt mal anstatt.
Ja, also die Frage ist ja jetzt, ob ich den ja vielleicht einfach mal so online hochknalle, weißt du, das ist ja, ja. Das macht ja auch Sinn heutzutage. Wo wieder bei Absolut. Der Behäbigkeit und den neuen...
Direkt ein Hörbuch machen, das ist dann wahrscheinlich besser. Es liest ja keiner mehr heutzutage.
Ja, stimmt.
Ja, lesen lassen.
Wobei, das stimmt nicht. Ich komme ja aus so einem, also jetzt sind sie pensioniert, aber ich komme ja aus so einem verlegerischen Elternhaus. Also wir, also so zwischendurch kriege ich das noch mit. Also Buche ist schon noch, da ist eine Menge drin. Das boomt nach wie vor. Also genauso wie, um die Brücke zu schlagen, zurück zu dem analogen Bild. Genauso wie die junge Generation, die jetzt kein Influencer ist, sondern einfach sich klassisch sagt, sie ist Fotograf. Da sind unheimlich viele dabei, die wieder analog arbeiten. Alleine in dem Corona-Sommer letztes Jahr, 2020, hatte ich 4 Produktionen, wo die Leute die Digitalkamera, also die Leute, die Fotografen, die Digitalkamera nur benutzt haben, um das Polaroid quasi zu machen, um zu gucken, ob das Licht stimmt. Und danach aber mit auf Film geschossen haben.
Und also, ja, das ist ja ein Trend, Svensson, den hast du überall. Du kannst egal nehmen, was du willst. Also zum Beispiel, ich bin ja jetzt derjenige, das ist ganz lustig, ich mache ja auch ein bisschen Musik, ich komme ja auch eigentlich so ein bisschen aus dieser Ecke und habe ja sehr, sehr früh mit dem Computer Musik gemacht, ne? Die Leute heute, die kaufen sich wieder diese ganzen Analoggeräte und es können nicht Kabel genug sein und nicht Drehregler genug sein, um den typischen Berliner Sound irgendwie auf die Straße zu kriegen. Und genauso ist es bei Tonträgern, ne? Also so viel Platten wie jetzt sind noch schon seit Ewigkeiten nicht mehr verkauft worden. Also das finde ich auch ganz schön, dass es immer diesen Gegentrend gibt, ne? Zu diesem reinen digitalen Zeugs. Alles nur noch am Rechner, alles nur noch am Smartphone, gibt es immer genau die Gegenbewegung, die da halt auch einen Kult draus macht, zu sagen, komm, ich mache das wieder analog. Ich war letztens tatsächlich sogar irgendwie auf eBay und habe mir so ein paar alte Alexas angeguckt, weißt du, also richtig mit Film. Ja, die kriegst du hinterhergeschmissen.
Von Arri,
Ja, die Arri, Entschuldigung, nicht Alexa, von Arri, Entschuldigung, die alten Arri, genau, Arriflex. Genau, ja, total geil, ne, wenn man diese ganzen, also das ist ja auch ein Wunderwerk der Mechanik, ne, die dahinter steckt. Also es ist schon auch ein schönes Feld.
Ja, und wenn man das dann wieder digitalisiert, ich hatte jetzt gerade letzte Woche, ich war in Berlin, ich hatte ein Shooting in Berlin für so eine Brillenkampagne. Und da sollte das dann auch so einen analogen Touch kriegen. Und dann, also ich fotografiere immer noch gerne mit meiner Nikon D800 und dann mit so, mit alten manuellen Objektiven. Und die sind dann immer nicht so hundertprozentig scharf. Also nicht jetzt scharf vom Scharfstellen, sondern das Objektiv selber. Also Objektive haben ja auch eine Eigenschärfe. Und deshalb, deshalb sieht das damit fotografiert so fast analog immer aus. Tatsächlich kriege ich jetzt ab und zu immer die Fragen, kannst du diese digitale Analogkamera mitbringen? Damit meinen die Leute dann die halt dann so ein bisschen analoger aussieht. Und wenn du die noch dann auf 400 ASA hochschraubst, damals also für die D800 war 400 ASA schon ein ordentlicher Wert, da fängt das schon so an leicht zu knatschen, dann sieht das aus wie eine Kleinbildrolle.
Absolut, das hast du ja im Film auch ganz extrem, ne? Also da machen die Objektive ja auch unglaublich viel aus, gerade bei den Digitalproduktionen, ne? Wo dann tatsächlich die Objektive diesen analogen Touch wieder hergeben. Also ich kann mich noch daran erinnern, am Anfang der digitalen Filmgeschichten, das sah irgendwie sehr künstlich aus, ne? Also da musste tatsächlich in der Post dann Bildrauschen rein und Glitches rein und so weiter, damit das irgendwie einigermaßen sich vernünftig anschauen ließ. Und das beim Film ja wahrscheinlich, bei Foto ja wahrscheinlich nicht anders, ne?
Das war so ein bisschen so, als damals dann die ersten Produktionen auf Video aufgezeichnet wurde, die waren dann auch plötzlich so ganz merkwürdig scharf. Also, wenn wir es uns heute angucken, ist natürlich scharf wieder eine ganz andere Produktion. Aber ja, das bin ich ganz froh. Ich hatte zwischendurch, Sony macht ja sonst hervorragende Kameras oder macht generell hervorragende Kameras, aber da finde ich auch das Bild immer ein bisschen zu scharf. Das sieht mir ein bisschen zu digital aus. Ja. Darum, diese weicheren Chips finde ich viel besser.
Ja, Nikon ist da ja ganz groß drin, ne? Also gibt ja immer diese Glaubensfrage, kennen oder Nikon. Ich kenne dich ja auch schon. Ich kenne dich eigentlich nur mit Nikon. Ja, ich glaube, ich kenne dich nur mit Nikon, ne? Oder Großformatkameras haben wir auch schon mal mit fotografiert.
Und Nikon muss ich sagen, wir haben Mittelformat.
Ja, Mittelformat, Entschuldigung. Aber Nikon, finde ich auch, macht ein warmes Bild, ne? Also das ist das, was ich an den Nikon-Aufnahmen auch, das erkennt man auch sofort. Also für People-Sachen total geil.
Was ich an
Nikon... Aber jetzt fachsimpeln wir schon extrem.
Ja, ne? Stimmt, wollen wir eigentlich gar nicht irgendwie. Vielleicht lassen wir reden wir lieber wieder über das... Aber ganz kurz zu Nikon noch. Nikon, was mich ein bisschen nervt, ist, dass die von Kamera zu Kamera immer wirklich Der ist immer irgendwie ein bisschen anders, der Sensor. Zum Beispiel die kleineren Modelle mit diesem Micro Four Third Chip, die sind dann, Fachsimpelei hier, die sind dann, die haben wieder eine andere Farbigkeit und so. Bei Canon ist das so ein bisschen konstanter. Aber egal, lass uns, Audio, wo wir gerade im Podcast sind, Olli, was glaubst du denn, im Moment gibt es ja so ein bisschen das Gerücht oder die Theorie, dass deshalb Podcasts oder auch dieses ganze Voice Messaging und so gepusht wird, weil wir demnächst komplett alles nur noch Audio machen. Clubhouse sagt man ja zum Beispiel nach, das sei auch eigentlich nur ein neues Online-Marketing-Tool, was dafür sorgen soll, dass wir uns generell daran gewöhnen, mehr im Bereich Audio unterwegs zu sein. Und das soll quasi den Konsumenten, uns, die breite Masse, Schritt für Schritt dahin führen, dass wir demnächst eine Tastatur und einen Bildschirm eigentlich völlig überflüssig und komisch finden, sondern weil wir alles Audio machen.
Ja, also ich würde ja gerne auch mal den Ralf dazu was sagen lassen. Ralf.
Dazu?
Ich habe da eine Meinung zu, aber lass mal Ralf.
Ja, ist denkbar, keine Frage. Also ich habe jetzt ja mich ja gerade um eine neue Apple TV-Box bereichert und da werde ich natürlich auch intensivst irgendwie motiviert, mich mit Siri doch mehr auszutauschen und so zu verständigen. Wobei Siri ja nun ausgerechnet noch schrecklich blöd ist irgendwie und gar nicht so richtig was auf die Reihe bringt.
Aber sie hört zu.
Aber sie hört zu.
Ja, doch. Ich hatte, muss ich ganz kurz mal dazwischen grätschen, weil zum Thema, ich hatte neulich wirklich einen beschissenen Tag, so war irgendwie ist alles irgendwie schief gelaufen. Und dann habe ich abends so da gesessen, so da und dachte so, okay, und dann habe ich so gesagt, Siri, erzähl mir doch mal irgendwie einen Witz, damit ich besser drauf komme. Und was macht Siri? Siri sagt dann, wer ist immer für dich da? Oder jetzt habe ich, sag mal, weiß ich auch, nee, warte mal, jetzt krieg ich den Witz nicht mehr zu.
Nicht die Pointe zuerst, das ist scheiße.
Ja, genau. Nein, das war irgendwie so, also wenn nichts mehr geht, wer ist immer für dich da? Antwort, der Boden. So, das war dann irgendwie so Siris Witz zu meinem Tag. Also sie hört dir zumindest zu, irgendwie so.
Das ist, ja, sie hört dir vor allem auch zu, wenn du es nicht willst. Das, ja, genau. Die Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Also, ja, also.
Du musst ja wissen, was sie gefragt ist. Nein, das war jetzt auch nur bezogen. Vor einer Weile irgendwie haben wir mal von Google so Geschichten gehört, beispielsweise. Da gibt es ja ganz, ganz tolle Klamotten aus den Staaten dann, wo dann der Computer dann letzten Endes irgendwie Friseurtermine dann irgendwie koordiniert als Frisiersalon mit Kunden und der Kunde nicht das zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hat, dass er irgendwie mit einer Maschine spricht. Irgendwie mit Terminänderungen und allem, also da geht schon einiges natürlich inzwischen.
Ja, das ist die AI von Google, die also wirklich extrem schlau ist inzwischen. Ja. Also Google ist da wirklich sehr, sehr weit. Aber jetzt zu dem Thema Audio. Svensson, ja, ich glaube, es ist in der Tat so, das hat ja eigentlich mit Alexa angefangen, das Ganze. Und wenn man sich Alexa mal anguckt, Alexa ist inzwischen ja auch ein Massenprodukt. Das ist ja jetzt nicht mehr eine Nische. Also absolut. Ich kenne unendlich viele Menschen, die Alexa nutzen, ganz selbstverständlich, trotz der Risiken und Nebenwirkungen, die eigentlich auch jeder kennt. Und das erweitert sich auch. Klar, Apple hängt da gerade ein bisschen hinterher mit Siri oder auch mit dem HomePod. Also da gibt es ja ein paar Geräte. Und ich glaube auch, dass das Thema Audio ein ganz großes wird, weil es, sagen wir mal, so schrecklich einfach ist. Ne? Also sagen wir mal, das Übersetzen dessen, was du gerade denkst oder was du gerade tust, musst du im Moment ja mit den Händen und den Augen erledigen. Und nichts ist einfacher als das, was man denkt, eben in Sprache zu übersetzen. Und wenn das natürlich dann in Form von Bildern oder was auch immer du damit erledigen möchtest, halte ich das für ein unfassbar gutes Medium. Auch für das ganze Thema IoT, also das heißt Internet of Things, das heißt Klamotten, die mitdenken. All das Thema wird ja kommen und wie steuerst du die? Also es gab ja zwischendurch mal so eine Phase, wo man mit Gestensteuern irgendwie gearbeitet hat, ne? Also wo man sagte, okay, aber jetzt stell dir das mal in der Praxis vor, dass dann Leute dann wild rumfuchtelnd durch die Gegend laufen. Das ist ja auch nicht irgendwie.
Und aber das machen sie doch schon, Olli. Das machen sie doch überall. Ja,
streckenweise machen sie das schon. Also ich meine, ich sag mal so, dass seit dem Smartphone, weißt du ja selber, ist das, ist, sagen wir mal, das Gehverhalten oder überhaupt das irgendwo sich aufhalten Verhalten hat sich ja völlig verändert. Die Leute laufen ja nur noch mit geducktem Kopf auf Smartphone glotzend durch die Gegend. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber das ist zum Beispiel genau der Punkt, der meiner Ansicht nach mit Sprache relativ easy ist. Ne? Ich meine, auch dann labern die Leute irgendwas und du weißt gar nicht warum. Aber das haben wir jetzt ja auch schon, wenn sie die kabellosen Kopfhörer drin haben oder so. Aber das ist halt, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Steuerung, um irgendetwas zu erreichen. Also halte ich tatsächlich auch für sehr, sehr spannend, das Thema.
Und dann kommt aber auch ein ganz neuer Themenblock auf die Werbetreibenden zu, weil bisher haben wir ja im Audiobereich, außer jetzt irgendwie wirklich den völlig bekloppten Radiospots, die man wirklich nicht ertragen kann.
Haben wir wenig entgegenzusetzen, ja.
Wenig entgegenzusetzen, genau. Und wenn wir dann in dem Bereich sind, dass wir statt Facebook- und Instagram-Ads sowas im Audiobereich vorgesetzt kriegen, dann muss das schon um einiges angenehm gesprochen, kreativ umgesetzt sein, damit halt nicht derselbe Effekt passiert, den man dann halt so ja, vom Radio kennt. Oh Gott, Werbung abschalten. Und das in Kombination mit auch zum Beispiel SEO wird auch ein spannendes Thema, wenn du nur noch mit Sprachassistenten arbeitest. Was wird dir überhaupt, also wie funktioniert die SEO-Positionierung, wenn deine Sprachassistenten nicht einfach nur quasi rückblickend in Google nachschlagen, sondern wirklich eigenständige, organische Recherchen anstellen. Das wird spannend, glaube ich. Da ist vielleicht noch was drin, wo man dann einfach sagen kann, okay, wenn Bild irgendwann tot ist, dann ist das ungefähr so wie der Druckvorlagenhersteller oder der Schriftsetzer. Ich habe ja ursprünglich mal Schriftsetzer gelernt, ein Jahr lang, dann wurde der Ausbildungsgang eingestellt. Und deswegen, bin ich so, wenn es um das Thema Zukunftsangst geht und so, einfach, ja, da schert sich die Welt aber auch nicht drum. Da wird dann einfach, da muss halt was Neues machen. Das ist dann halt.
Ja. Dann gründen wir den ersten Audio-Tinder-Service.
Den ersten, genau. Aber nein, ich glaube, ich würde es sogar noch ein bisschen anders sehen. Ich glaube, dass die Sprache nichts anderes ist als der Ersatz für Tastatur und Maus. Also ich glaube, dass es eher ein Steuerungsmodul sein kann. Also ich glaube noch sehr viel mehr, als wir im Moment glauben, als dass es das sein könnte, weil es halt eine sehr, sehr schöne Steuerung ist, wo du jetzt nicht rumfuchteln musst oder auch Augen. Augen können auch eine sehr, sehr schöne Steuerung sein. Also ich glaube, da kommt einiges von einigen. Also wie gesagt, Amazon macht das ja schon sehr, sehr lange, dieses ganze Thema. Google arbeitet dran. Apple hält sich ja immer sehr bedeckt, wenn es um One More Thing geht, aber da werden wir ja morgen Abend vielleicht nochmal wieder etwas schlauer sein. Ja, bin ich gespannt. Aber ich glaube auch, dass es nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema sein wird. Und ich glaube, auch da wird es so sein, dass man nicht so denkt, wie man klassisch denkt. Ich glaube, da muss auch wieder die Kommunikationsbotschaft, wenn es denn um kommerzielle Kommunikation geht, sehr viel subtiler verpackt werden, als wir das bislang so kennen. Also da kannst du auch nicht einfach nur dazwischen mal, jetzt kommt eine kurze Werbepause und dann kommt dann irgendein doofer Spot.
Nee,
es wird sehr viel integrierter sein müssen. Also ich stelle mir dann vor, dass du dann tatsächlich jemanden von dem Brand einlädst, mitzureden, ne? Und dass dann der seine Botschaften da reinlegt, die aber trotzdem irgendwie Mehrwert bieten. Ne? Also sowas wird dann wahrscheinlich eine ganz interessante Nummer sein.
Ja.
Wir sind bei 41 Minuten. Svensson, du weißt vielleicht, wir haben so eine halbe Stunde Regelung. Wir wollen die auch meistens oder wenn irgendwie geht, nicht überschreiten. Jetzt muss ich dazu sagen, wir werden ja gleich ein paar Minuten abziehen. Deswegen sind wir eigentlich sehr, sehr gut in der Zeit.
Das habe ich eben auch gedacht, als wir schon bei Minute 38 waren. Dachte ich, naja, wir schneiden ja 5 raus. Yeah. Ich habe ja zu dem Zweck eine wunderschöne Sanduhr gekauft. Das ist vielleicht so ein haptisches Schlusswort möglicherweise. Die läuft nämlich genau 30 Minuten durch. Und auch die Leute, die ich jetzt teilweise so zum Gespräch treffe, manchmal zeichne ich das ja auch auf, weil ich mache jetzt 20 Jahre zu spät, fange ich mit einem Blog an. Und da kommen halt auch solche Sachen drauf. Und dafür habe ich diese Sanduhr. Dann kann man die immer so laufen lassen. Wenn die Sand wenn der Sand durchgelaufen ist, dann ist der Podcast zu Ende.
Ja, also wie gesagt, wir wollen dieses Format auch in der Länge lassen, weil das eigentlich so eine Autofahrlänge ist, ne, von, also ich meine, gut, im Moment ist das sehr sinnfrei, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weil es fahren, zumindest in unserer Branche fahren wenige, wobei ich muss noch mal eins zum Schluss sagen, Svensson, du bist ja so ein Weltenbummler. Wie lange bist du denn jetzt schon in Berlin? Wieder, also in deiner Heimat?
Also ich bin jetzt gerade auf Zypern jetzt in dieser Sekunde.
Ach, du bist jetzt gerade auf Zypern. Du bist schon wieder auf Zypern, okay.
Genau, okay. Also ich bin tatsächlich, wohne ich tutti completo hier seit Januar 2020 und komme dann für Jobs und Produktion immer nach Deutschland, wo die Produktion halt ist, weil irgendwann habe ich mal so gedacht, warum muss ich denn von Berlin aus immer dahin fliegen, wo die Sonne scheint? Ich kann doch auch einfach da sein, wo die Sonne scheint und dann...
Ich beneide dich so sehr dafür, das ist unglaublich.
Ey. Ja, ich bin nur passend zum Coronella Festival bin ich irgendwie hier quasi hingezogen. Das heißt, seit ich hier bin, ist keiner gekommen. Ich Ich habe ja noch so ein bisschen rumgemailt, hey, schickt mir einfach eure Kollektionen, ich setze das hier vor Ort um. Aber bisher irgendwie, also die beste Version meiner selbst ist die in der Hängematte. Und ja.
Ach, sind dann die Insta-Bilder von der Wohnung? Also ist das so ein Altbau? Ist das jetzt Berlin oder ist das
super? Nein, das wäre letzte Woche, habe ich ja in Berlin, wie gesagt, diese Brillenkampagne fotografiert. Das war in Berlin. Genau. Mhm. Und das mache ich dann schon mal so. Stäbchen ins Hirn und dann darfst du ja auch in den Flieger. Und das ging.
Also ich kann nur allen empfehlen, die jetzt zugehört haben, schaut euch den Insta-Account von Svensson an und ihr werdet neidisch sein. Also das ist...
Neid ist aber nicht gut.
Ja, also was sagen wir mal so...
Inspiriert
ist das persönliche Bucketliste.
Genau, also wo man sagt, also an dem Ort wäre ich auch gerne schon mal, weil Svensson war schon an so ziemlich jedem Ort dieser Welt. Und macht auch fantastische Bilder. Schaut es euch einfach an. Es ist total inspirierend und ist übrigens auch ein ganz, ganz toller Fotograf, mit dem man ganz, ganz tolle Shootings machen kann. Das wollte ich jetzt mal nochmal gesagt haben. Es macht immer wieder eine Riesenfreude, mit dir zusammenzuarbeiten, Svensson.
Das ist wahnsinnig nett und danke, dass ich heute in diesem Podcast dabei sein durfte. Das ist nämlich auch was Neues für mich und das macht Spaß. Also vielen, vielen Dank, dass ich hier
bin. Ja, kein Problem. Ich freue mich.
Haben einen neuen Länderpunkt dann später auch in der Podcast-Analyse sozusagen, wenn wir dann von Zugriffe aus Zypern drauf haben.
genau, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, Svensson, also vielen, vielen, vielen Dank. Ich stelle jetzt hier auf Stopp. Du brauchst nicht sofort rauszugehen, wir können gleich danach noch ein bisschen quatschen. Ich verabschiede mich aber erstmal offiziell von dir und sage vielen, vielen, vielen Dank für das tolle, tolle Gespräch und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal bei irgendeinem Thema.
Gerne. Ganz genau. Olli, Dankeschön. Ralf, vielen Dank.
Ciao.